Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Totengeläut am Petersdom. Seit Jahrhunderten ist es für katholische Gläubige das offizielle Zeichen, der Papst ist tot. Gestern hatte Franziskus hier noch den Ostersegen gespendet. Heute füllt sich der Petersplatz wieder mit Menschen, diesmal in Trauer. Papst Franziskus galt als besonders nahbar und bescheiden. Er überraschte mit berührenden Gesten. Auch ein Grund, weshalb die Anteilnahme so groß ist. Seit 2013 stand er an der Spitze von etwa 1,4 Milliarden Katholiken weltweit. Franziskus stieß viele Veränderungen in der Kirche an, auch wenn er nicht alle Hoffnungen reformorientierter Katholiken erfüllte. Der Papst wurde 88 Jahre alt.
Für diesen Moment hat Papst Franziskus noch einmal seine ganze Kraft aufgebracht.
Cari fratelli e
sorelle, liebe Brüder und Schwestern,
buona Pasqua.
Frohe Ostern. Mehr als 30.000 Gläubige haben am gestrigen Ostersonntag Papst Franziskus zugejubelt. Obwohl gesundheitlich schwer angeschlagen, hat er den Segen Urbi et Orbi gespendet.
Pater, es Filius, es Spiritus Sancti. Amen.
Heute Vormittag dann die Nachricht aus dem Vatikan. Mit tiefer Trauer muss ich Ihnen den Tod unseres heiligen Vaters Franziskus mitteilen. Franziskus war in vielerlei Hinsicht ein ungewöhnlicher Papst. Nach dem Rücktritt Benedikts wählte ihn das Konklave 2013 zum ersten nicht-europäischen Papst seit mehr als 1200 Jahren. Jorge Mario Bergoglio stammt aus Buenos Aires, der Hauptstadt Argentiniens. Der Sohn italienischer Einwanderer tritt mit 21 Jahren dem Jesuitenorden bei. 1969 wird er zum Priester geweiht. Seine erste Reise als Papst führt nach Lampedusa. Vor der italienischen Insel sind bis dahin bereits mehr als 10.000 Bootsflüchtlinge ums Leben gekommen. Der Schutz von Migranten ist für Franziskus eines der wichtigsten Themen der Gegenwart. Die Wohlstandskultur, die uns dazu bringt, nur noch an uns selbst zu denken, macht uns unempfindlich gegen die Schreie der anderen. Sie führt zu einer Globalisierung der Gleichgültigkeit. Die Armen und Ausgegrenzten stellt Franziskus ins Zentrum seines Wirkens. Immer wieder fordert er, die Kirche müsse an die Ränder gehen und holt entlegene Regionen ins Zentrum der Weltkirche. Bei der Amazonas-Synode geht es um die Rolle der Frau in der Kirche und den Zölibat, vor allem aber um Ökologie und soziale Gerechtigkeit. Man kann das soziale Zusammenleben der Menschheit nicht trennen von einem sorgsamen Umgang mit der Umwelt. Die größte Belastung seines Pontifikats? Der Skandal um die weltweit unzähligen Fälle sexuellen Missbrauchs durch Geistliche. Betroffene fordern Nulltoleranz vom Papst. Franziskus hat einen Krisengipfel zu diesem Thema im Vatikan einberufen und verpflichtet seine Kirche zu mehr Transparenz. Viele hätten sich aber noch mehr Entschlossenheit gewünscht. Am 14. Februar wird Papst Franziskus ins römische Gemelli-Krankenhaus eingeliefert. Die Diagnose? Beidseitige Lungenentzündung, eine Infektion mit mehreren Keimen, beginnendes Nierenversagen. Doch nach fast 40 Tagen im Krankenhaus wird Franziskus entlassen. Ich danke euch allen. Die Ärzte verordneten Franziskus strikte Ruhe. Doch das wichtigste Fest der Christenheit wollte Franziskus um jeden Preis gemeinsam mit den Gläubigen feiern. Es sollte das letzte Mal sein.
Tillmann Kleinjung in Rom. Auf dem Petersplatz beten heute Abend Tausende für den Papst. Trotz seiner schweren Krankheit hatten sie bis zuletzt Hoffnung auf eine Genesung. Sein Tod kam daher doch für viele überraschend.
Ja, wer ihn gestern hier erlebt hat, der hat einen Papst gesehen, der zwar mit letzter Kraft, aber dennoch anwesend war. der den Segen Urbi et Orbi gesprochen hat und direkt hier hinter uns noch einmal mit dem Papamobil vorbeigefahren ist. Und deshalb kam für mich und für viele andere auch diese Nachricht überraschend. Der Vatikan hat gerade eben die Todesursache bekannt gegeben. Papst Franziskus hat heute früh oder in der Nacht einen Schlaganfall erlitten und ist an dessen Folgen gestorben.
Was wird vor allem in Erinnerung bleiben von diesem Papst, von seinem Pontifikat?
Mir bleibt vor allem ein Bild in Erinnerung, und zwar das Bild eines Papstes, der jedes Jahr am Gründonnerstag den traditionellen Ritus der Fußwaschung an Gefangenen vorgenommen hat. Papst Franziskus ist tatsächlich an jedem Gründonnerstag in einer Haftanstalt in der Nähe von Rom in der Regel gefahren und hat dort den Gefangenen die Füße gewaschen. Er hat sich, solange er das noch konnte, vor sie hingekniet. Eine solche Demutsgeste passt zu seinem Anspruch, dass die Kirche für die Menschen am Rand der Gesellschaft da sein muss. Und er hat es eben nicht nur gepredigt, sondern er hat selbst danach gelebt. Und dieses Bild bleibt bei mir und bei vielen anderen, denke ich, besonders eindrücklich in Erinnerung.
Tillmann Kleinjung, vielen Dank nach Rom. Der Petersplatz in Rom, stilles Gedenken, wo gestern noch Tausende dem Papst zujubelten. Den Tag über versammelten sich mehr und mehr Gläubige, um Franziskus die letzte Ehre zu erweisen.
Die Glocke im Petersdom verkündet am Mittag den Tod des Papstes. Auf dem Platz spricht sich die Nachricht unter den Römern und unter den vielen Ostertouristen schnell herum.
Es ist eine große Emotion, weil er ein großes Symbol für die katholische Kirche war. Ich habe es nicht erwartet, weil er erst gestern noch allen Gläubigen den Segen gespendet hat. Und heute wache ich mit dieser Nachricht auf. Ich bin sehr überrascht. Jetzt ist er bei Gott.
Wir wollen ihm unseren Respekt zollen und für ihn beten, denn das ist sehr traurig für die ganze Welt. Für uns ist es ein sehr, sehr trauriger Moment. Wir beten für die Seele von Papst Franziskus, damit seine wichtige Botschaft der Liebe der Welt erhalten bleibt. Er war für die katholische Kirche ein Erdbeben. Er war ein Alternativer, so sehe ich es. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr trauriger Tag, weil er ein Mann des echten Friedens und der Menschlichkeit war. Der Petersplatz am Abend. Der Vatikan hat Gläubige dazu eingeladen, den Rosenkranz für den verstorbenen Papst zu beten. Am Mittwoch soll Franziskus Leichnam in den Petersdom gebracht werden. In den kommenden Tagen werden Zehntausende hier erwartet, um vom Papst Abschied zu nehmen.
Mit Franziskus verliert die Welt ein leuchtendes Zeichen der Hoffnung, einen glaubwürdigen Anwalt der Menschlichkeit und einen überzeugenden Christen. So würdigt Bundespräsident Steinmeier den verstorbenen Papst. Kanzler Scholz nennt Franziskus einen Fürsprecher der Schwachen. Ähnlich äußerte sich sein wahrscheinlicher Nachfolger Merz. Auch für die Katholiken in Deutschland bedeutet der Tod ihres Kirchenoberhauptes einen Einschnitt.
Trauergeläut. Um kurz nach 10. Es ist der dicke Pitter, die Petersglocke, die über die Kölner Domplatte schallt. Die Nachricht von Franziskus Tod kam, als Gläubige und Touristen zur Ostermesse in den Dom pilgern und begleitet sie dort in jedem Gottesdienst bis zum Abend.
Wir waren schon sehr traurig, muss man sagen. Wir sind sehr gläubig und wir kommen hier aus der Nähe von Köln. Und uns hat das schon etwas mitgenommen, obwohl es ja absehbar war, ne, muss man ja schon sagen.
Also gestern, wenn man das gestern gesehen hat, ging ihm doch sehr schlecht.
Sofort wollen viele ihr Mitgefühl ausdrücken, entzünden eine Kerze, kondolieren, gedenken. Nicht nur in Köln, auch in Erfurt waren an Ostern sowieso viele in die Gotteshäuser gekommen, am höchsten katholischen Feiertag.
Das ist natürlich irgendwie ein Schock, aber auch schön an Ostern. Wenn der Herr auferstanden ist, kann er ihn direkt mit in den Himmel nehmen. Und das ist irgendwie auch eine schöne Hoffnung.
Und der war wirklich gut und vor allem ist sich in jeder Hinsicht auch für die Armen eingesetzt und für die ganze Welt, für den Frieden.
Auch die Deutsche Bischofskonferenz würdigt das Schaffen des Papstes. Vor allem sein Bemühen, Kirche menschlicher und nahbarer zu gestalten, sei ein Erfolg der Amtszeit Franziskus gewesen.
Er hat so viele Türen geöffnet. Türen der Herzen, Türen der Vernunft, Türen der Verständigung bis an die Ränder der Erde.
Aus Deutschland werden drei Kardinäle an der kommenden Papstwahl teilnehmen. Einer von ihnen ist der Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki.
Ich glaube, dass er ein Herz für die Menschen haben muss, dass er ein Herz auch für die Armen haben muss, dass also das, was Franziskus begonnen hat, weiter fortgesetzt wird.
Trauer bei Deutschlands Katholiken und ein letztes Gebet, ein letzter Gruß an Papst Franziskus.
Spannend wird nun, ob der nächste Papst die Reformen von Franziskus fortsetzt. Sein Nachfolger wird sich hier auf dem Balkon des Petersdoms präsentieren. Der Ablauf bis zur Papstwahl ist genau geregelt. Zunächst steht im Vatikan natürlich noch alles im Zeichen der Trauer. Aber in spätestens 20 Tagen versammeln sich 135 Kardinäle aus aller Welt im sogenannten Konklave. Ihre Entscheidung treffen sie abgeschottet von der Außenwelt.
Die Papstwahl in Rom, Konklave genannt, ist eine ganz besondere Abstimmung mit jahrhundertealten Regeln. Es gibt keine Kandidaten, keine Bewerbungsreden. Die wahlberechtigten Kardinäle dürfen das 80. Lebensjahr nicht vollendet haben. Ein Einfluss von außen soll verhindert werden. Darum ist während der Wahl jeder Kontakt zur Außenwelt untersagt. Der deutsche Kardinal Walter Kasper nahm an zwei Papstwahlen teil.
Das ist im Übrigen eine sehr gelassene, eine ruhige, auch eine geistliche Atmosphäre. Es ist also nicht so, dass da so rot durch Strippen gezogen wird. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck gewonnen, sondern dass sich jeder auch seiner Verantwortung bewusst, für was er jetzt da stimmt.
Bei den letzten Wahlen stand der neue Papst bereits nach 1,5 Tagen fest. Weißer Rauch steigt dann auf. Die Stimmzettel des letzten erfolgreichen Wahlgangs werden verbrannt. Niemand soll erfahren, wer wem seine Stimme gab.
Am Schluss, alle gehen vor und tauschen den Friedensgruß aus mit dem neuen Papst. Das heißt, alle erklären ihre Gemeinschaft mit ihm.
Der neue, mit 2/3 Mehrheit gewählte Papst regiert nun auf Lebenszeit. Alle Kardinäle, aber auch alle katholischen Christen haben ihm nun zu folgen.
Zum Tod des Papstes zeigt das Erste heute einen Brennpunkt, gleich im Anschluss an diese Tagesschau und danach eine Sondersendung auf Tagesschau 24. Zum Abschluss noch kurz zu einem anderen Thema. Die USA sind Indiens größter Handelspartner. Vizepräsident Vance ist deshalb bei Premier Modi ein gern gesehener Gast. Vor allem, weil Washington trotz gemeinsamer Handelspläne zusätzliche Zölle auf indische Importe verhängt hat. Diese sind zwar zurzeit für 90 Tage ausgesetzt wie in vielen anderen Ländern, trotzdem befürchten ganze Industriezweige deutliche Einbrüche.
Der Besuch ist kurz, aber von Gewicht. Und er findet in einer angespannten wirtschaftlichen Lage statt. Am Tag hat sich US-Vizepräsident Vance mit seiner Familie Sehenswürdigkeiten angeschaut. Am Abend traf er Premierminister Modi. Ich denke, es ging vor allem darum, sich gegenseitig abzutasten und sicherzustellen, dass die Beziehungen auf Augenhöhe bleiben, besonders nach den turbulenten letzten Monaten. Ein wichtiges Thema, die bald wohl geltenden US-Zölle, Beispiel Diamantindustrie. 90% der weltweit gehandelten Rohdiamanten werden in Indien geschliffen, die meisten im westindischen Surat. Die Befürchtung? Wenn die Zölle kommen, verlieren viele einfache Schleifer wie wir unsere Arbeit. Manche verlieren vielleicht alles. Die Angst vor der Arbeitslosigkeit ist groß, die Verzweiflung auch. Mehr als 800.000 Menschen arbeiten allein in Surat in der Diamantenverarbeitung. Viele sind Tagelöhner, abhängig vom Export. Der wichtigste Absatzmarkt, die USA. Und genau dort könnten bald Zölle von 26% anfallen. Doch während viele Menschen in Surat um ihre Existenz fürchten, geht es in Delhi um globale Märkte und Partnerschaften. Wir sehen, dass Indien in gewisser Weise das attraktivste Partnerland wird, in Bezug auf die Größe und den Umfang, den es hat, aber auch in Bezug auf die Möglichkeiten, die es westlichen Unternehmen bietet. Indien wächst, als Markt, als Macht, gilt als Gegengewicht zu China. Doch wer in Surat Diamanten schleift, denkt an anderes, an den nächsten Auftrag, an den nächsten Lohn.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 22. April.
In den folgenden Tagen bleibt es unter Tiefdruckeinfluss wechselhaft, aber weiterhin recht warm. Heute Nacht sind im Nordosten noch ein paar Schauer oder Gewitter unterwegs, sonst überwiegend trocken und neben Wolken zeigen sich auch die Sterne. Morgen teils dichte Wolken, teils etwas Sonnenschein. Am Vormittag gibt's einzelne, am Nachmittag häufiger Schauer, auch ein paar Gewitter sind dabei. Am freundlichsten im Osten und Südosten, wo es auch meist trocken bleibt. Im Osten heute Nacht teilweise um 10, im südlichen Bergland oft nur niedrige einstellige Werte. An der Nordsee morgen knapp über 10, an Rhein und Oder sowie in Niederbayern um 20 Grad. Mittwoch ändert sich an dem wechselhaften Wetter wenig und auch in den folgenden Tagen bleibt es unbeständig, wobei es mit der Temperatur ein wenig nach unten geht.
Um 22.05 Uhr berichten wir in den Tagesthemen mit Ingo Zamperoni über die Mission des verstorbenen Papstes, die Ränder der Gesellschaft zu erreichen. Und wir sprechen mit Kardinal Reinhard Marx über das, was bleibt von Franziskus' Pontifikat.